Ja, vielen Dank. Das war richtig stark, Claudia, was du weitergegeben hast. Und ich dachte mir auch, so oft bringen wir irgendwie so unsere Lebensgeschichten mit und haben so unsere Prägung und auch so unsere Vorstellungen von Gott und von Jesus. Aber ja, einfach da dran zu bleiben, sein Wort zu lesen und ihn immer besser kennenzulernen, ist so, so wertvoll, weil das auch so der Titel gerade von unserer Predigtreihe, Jesus überraschend anders. Und es gibt immer noch, ja, einfach weitere Aspekte, die wir an ihm entdecken können. Und wir sind mit diesem Thema jetzt schon ein paar Wochen unterwegs. Heute haben wir so den Abschluss dieser Reihe. Und wir werden uns auch heute nochmal einen Filmausschnitt miteinander gemeinsam ansehen aus der Serie The Chosen. Wir sind da gerade in Staffel 2 unterwegs. Und ja, mal schauen, ob wir nächstes Jahr da Fortsetzungen machen und auch in die Staffel 3 reingehen. Ich muss sagen, ich hätte richtig Lust drauf, weil ich finde, einfach durch die Serie, durch diese Bilder, kriegt man nochmal so einen ganz anderen und neuen Zugang auch, ja, zu Bibeltexten und ja, zu biblischen Begebenheiten. Jesus überraschend anders. Nochmal so ein ganz kleiner Mini-Rückblick. Das haben wir gesehen bei Nathanael, der ursprünglich ja auch irgendwie skeptisch Jesus gegenüber eingestellt war und so seine eigenen Vorstellungen von Jesus hatte. Und dann hat er aber erlebt, dass Jesus wirklich in sein Herz sieht, dass Jesus ihn persönlich kennt. Und das hat ihn davon überzeugt, dass es sich lohnt, sich ja wirklich voll und ganz auch auf Jesus einzulassen. Jesus überraschend anders, das war auch das Thema bei der Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Wer da war, der erinnert sich noch, ja, wie wir das auch sehr eindrücklich gesehen haben in dem Video, wie Jesus eingegriffen hat in die Situation von dem Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus hat diesen Mann geheilt, allerdings auch auf eine ganz andere Art und Weise, wie sich der Mann das ursprünglich vorgestellt hatte. Und Jesus hatte da auch wirklich so sein eigenes und ja, sehr spezielles Timing. Heute geht es jetzt nicht um eine konkrete Begegnung oder um ein spezielles Wunder, das Jesus getan hat, sondern es geht um sehr zentrale Worte von Jesus. Worte, die auch irgendwie so ganz anders sind wie alles, was man ansonsten jemals von irgendwelchen Lehrern gehört hat oder ja auch anders sind wie alles, was man sonst in irgendwelchen Religionen findet. Wir wollen heute mal reingehen in die ersten Verse von der bekanntesten Predigt von Jesus, von der sogenannten Bergpredigt. Die ganze Bergpredigt kann man nachlesen im Matthäusevangelium in Kapitel 5 bis 7. Also es hat einen ordentlichen Umfang. Ich habe mal gezählt, über 100 Verse. Und diese Bergpredigt, sie gilt so als ja, das Kernstück des Christentums, weil ja, es einfach sehr, sehr zentrale, bedeutsame Worte von Jesus sind. Und auch sehr bekannte Passagen sind damit drin, wie zum Beispiel das Vaterunser oder die sogenannte goldene Regel und anderes mehr. Und wir werden jetzt im Video mal so mit reingenommen in die Vorbereitungen für die Bergpredigt und was Jesus da auch so im Vorfeld bewegt hat. Und es geht heute vor allem so um die Einleitung in die Bergpredigt, also so um den Einstieg in das Ganze, was Jesus dann auch so seinen Jüngern und dem Volk weitergegeben hat. Und ich finde, das Video, ja, gibt da einfach mal so einen ganz anderen Blick drauf. Und ja, viel Spaß beim Angucken, lasst euch da einfach so mit reinnehmen. Jesus beginnt seine große und seine bekannte Predigt mit den sogenannten Seligpreisungen. Wir haben sie gerade eben gehört, wie sie auch ja, uns im Bibeltext überliefert sind. Glücklich sind die, oder in anderen Übersetzungen selig sind, glückselig sind, glücklich zu preisen. Jeweils eingeleitet im Griechischen mit dem Wort Makarios, und deshalb in der Theologensprache werden die Seligpreisungen auch Makarismen genannt, ist nicht so wichtig, nur am Rande. Und ja, wir wurden jetzt so reingenommen in die Vorbereitungen für diese Bergpredigt und in die Einleitung der Bergpredigt, wie die entstanden sein könnte. Tatsächlich wissen wir nicht, wie die entstanden ist, aber ich fand den Gedanken sehr schön, der hier so da aufgegriffen wurde oder wie das so dargestellt wurde, dass Jesus Matthäus so aktiv daran beteiligt hat. Denn ja, so funktioniert Jüngerschaft. dass man miteinander Dinge entwickelt, dass man gemeinsam Dinge vorbereitet, im Gespräch darüber ist, sich Feedback einholt und so weiter. Und ja, Jesus hat ja auch wirklich auf offensichtlich fantastische Art und Weise Jüngerschaft gelebt und Leiterschaft gelebt, wenn man denkt, dass diese Jünger, die wir so gesehen haben, wie die so drauf waren, wie die miteinander unterwegs waren, wie die sich auch manchmal in die Haare gekriegt haben und miteinander rumgezackert haben, wie das Männer Gottes wurden, die wirklich die Welt verändert haben, dann wissen wir, dass Jesus wirklich wusste, wie man Jüngerschaft lebt. Ja, wie gesagt, die Bibel gibt uns keine Details über ja, die Hintergründe, über die Entstehung der Bergpredigt. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, dass Jesus gleich zu Anfang dieser großen Predigt einen so positiven Akzent setzt. Dass er startet mit Zuspruch, dass er startet mit Verheißung. Glücklich sind die. Dass es ihm nicht in erster Linie um Forderungen geht, dass er nicht Gesetze betont, sondern ja, wirklich so mit diesen positiven Akzent setzt. Und es geht ihm ja nicht darum, irgendwie ja, alles schön zu reden oder wie es hieß hier, die Leute irgendwie einzulullen. So, er redet dann ja auch wirklich sehr deutlich Klartext, also wenn man die Bergpredigt liest, ja, Jesus geht schon zur Sache. Aber das Evangelium ist eine gute Nachricht und das macht Jesus eben auch hier deutlich mit seinem Einstieg. Und wir werden uns jetzt diese 8 Seligpreisungen mal ein bisschen näher anschauen. Keine Angst, wir werden jetzt nicht alles Vers für Vers durchgehen. Könnte zwar interessant sein, aber vielleicht auch ein bisschen langatmig. Ich möchte einfach so diesen schlichten Gedanken aufgreifen, der mich selber auch sehr angesprochen hat in diesem Video, dass die Seligpreisungen so eine Art Landkarte darstellen, dass sie sowas sind wie eine Wegbeschreibung. Und ich finde, wenn man genauer hinsieht, ist es wie so eine Wegbeschreibung in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist es eine Wegbeschreibung zu Jesus hin, so wie kann ich eigentlich zu Jesus kommen, wie kann ich Jesus finden? Und zum anderen ist es auch eine Wegbeschreibung für den Weg mit Jesus. Also wenn ich Jesus gefunden habe, wo geht's denn dann lang? Was ist der Weg, auf dem wir als Christen unterwegs sein sollen? Was ist der Weg, den Jesus auch ja mit uns mitgehen möchte? Und wir starten mal mit dem ersten Aspekt, der Wegbeschreibung zu Jesus hin. Und ich lese mal folgende Seligpreisungen aus Vers 3, 4, 6 und 8. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie werden satt werden. Und glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Jesus spricht hier so eine innere Haltung an, eine Einstellung, die uns ja, auf den richtigen Weg kommen lässt, die uns hilft, Jesus zu finden. Und es geht hier ganz offensichtlich nicht um das Befolgen von Regeln, Gesetzen und Geboten. Es geht hier nicht um irgendeine Form von Leistung, darum Dinge richtig zu machen, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Gerade auch in Vers 3, so mit der ersten Seligpreisung, kommt es sehr stark zum Ausdruck, wo es heißt, dass es darum geht, arm zu sein vor Gott. Und ich denke, das ist ein echter Schlüssel. Arm zu sein vor Gott bedeutet nämlich, sich bewusst zu machen, ich kann Gott nichts bringen, ich kann ihm nichts beweisen, ich kann ihn nicht beeindrucken. Und das ist ein krasser Gegensatz zu dem, was ja auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten ja so für eine Einstellung hatten. Sie haben alles gegeben, um möglichst die Gebote und Gesetze gut zu erfüllen, um möglichst vor Gott gut dazustehen, um möglichst, das haben sie auch so formuliert, um reich zu sein an guten Werken. Und bis heute ist es ja in sämtlichen Religionen letztlich der Fall, dass es im Kern, im Grunde genommen irgendwie darum geht, ja, die Dinge gut zu machen, Dinge richtig zu machen, Vorschriften zu befolgen, ein guter Mensch zu sein, sich etwas zu erarbeiten und sich etwas zu verdienen.
Und das kann auch manchmal, wie wir es heute schon gehört haben, auch in christlichen Kreisen so eine Prägung sein, dass man versucht, mit eigener Leistung irgendwie Gott zu beeindrucken. Aber Jesus zeigt uns so einen ganz anderen Weg auf. Es geht darum, arm zu sein vor Gott. Sprich, wirklich so mit leeren Händen vor Gott zu kommen. Und ich glaube, nur wer mit leeren Händen kommt, der kommt auch mit offenen Händen. Und der ist bereit zu empfangen. Der kann annehmen, was Gott ihm schenken möchte. Gnade und Liebe. Das erfordert Demut, sich darüber bewusst zu werden, hey, ich kann es nicht aus mir heraus schaffen. Ich brauche Gottes Gnade. Und Vers 4 spricht dann auch so von einem Trauern. Und hier ist wohl in erster Linie auch ein geistliches Trauern gemeint, nämlich die Erkenntnis über die eigene Verlorenheit zu haben, über Schuld und Sünde im eigenen Leben, über die Gottlosigkeit in der Welt, was so ein Schmerz dann auch auslöst. Aber genau diese Erkenntnis ist so wichtig, weil sie lässt uns, wie es dann in Vers 6 auch heißt, hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes. Wir sollen Menschen sein, die nach Verlangen haben, die Sehnsucht haben, Gerechtigkeit Gottes zu empfangen. Und auch das können wir uns ja nicht selber irgendwie erarbeiten, sondern ja, wir dürfen uns davon beschenken lassen. Auch dieses reine Herz, von dem in Vers 8 die Rede ist, das kann nur empfangen werden. Die Vergebung der Schuld, dass wir reingewaschen werden von unserer Schuld, das ist ein Geschenk Gottes. Schon David hat in den Psalmen gebetet, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Es ist was, was nur Gott schaffen kann. Was also Jesus deutlich macht mit all diesen Bildern und diesen Aspekten, die er hier nennt, ist, der Weg zu ihm, der führt nicht über Leistung, sondern es geht darum, sich beschenken zu lassen. Es geht darum, sich verändern zu lassen. Und wie genial sind diese Verheißungen für diejenigen, die sich darauf einlassen, für diejenigen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie werden getröstet. Sie werden satt werden. Sie werden Gott sehen. Das ist eine absolute Gewissheit, die hier auch zugesprochen wird. Auch eine Heilsgewissheit, die es so in keiner anderen Religion gibt. Eine Gewissheit, die jeglichen Druck, jeglichen Zwang, jede Religiosität ja auch rausnimmt. Und wenn wir jetzt so auf Gründonnerstag und Karfreitag zugehen, nächste Woche, die Karwoche ansteht, wir Ostern feiern, dann dürfen wir uns ganz genau daran erinnern und das gemeinsam feiern, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit der Weg zu ihm frei ist. Dass er die Trennung der Schuld aus dem Weg geräumt hat, sodass wir freien Zugang haben zu ihm und zu der himmlischen Welt. Was für ein Geschenk. Und wie gut ist doch diese Wegbeschreibung zu Jesus. Die Seligpreisungen geben uns aber noch eine zweite Wegbeschreibung mit. Denn sie sind auch oder vielleicht auch in erster Linie eine Orientierung für Menschen, die Jesus gefunden haben. Denn Jesus richtet diese Predigt auch vor allem an seine Jünger und an seine Nachfolger. Im Video fiel der Satz, dass Jesus gesagt hat, ich will keine passiven Anhänger. Ich möchte, dass meine Anhänger an der Heilung der Welt mitwirken. Das ist jetzt kein 1:1 Bibelzitat, aber das ist auf jeden Fall das, was Jesus immer wieder deutlich macht. Und auch direkt im Anschluss an die Seligpreisungen startet Jesus ja dann direkt mit dieser Passage über das Salz der Erde, über das Licht der Welt, wo es darum geht, ja, dass Christen einen Auftrag haben, dass Christen eine Berufung und eine Bestimmung haben, ja wirklich auch einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und darum geht es auch in den weiteren 4 Seligpreisungen. Und ich lese nochmal Verse 5, 7, 9. Und 10 bis 12. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja auch vor euch schon die Propheten verfolgt. Hier wird so der Weg beschrieben, den Jesus uns vorgelebt hat und der Weg, den Jesus mit seinen Nachfolgern gehen will. Es ist zum einen ein Weg der Sanftmut. Wir können nochmal Vers 5 einblenden. Ja, was bedeutet es, sanftmütig zu sein? Ist ja kein Wort, das wir unbedingt so häufig im Alltag gebrauchen. Sanftmütig zu sein ist so das Gegenteil von aufbrausend sein, von zornig sein, von, ja, wie wir es so sagen, auf den Tisch hauen oder aus der Haut fahren. Sanftmütig sein ist so eine ausgeglichene, ruhige und geduldige Art. Und selbst dann, und jetzt wird es spannend, selbst dann, wenn man gekränkt wird, selbst dann, wenn man vielleicht verletzt wird, wenn einem Unrecht angetan wird. Mir gefällt die Definition, die ich in einem Lexikon gefunden habe. Der Sanftmütige ist freundlich und wohlwollend im Umgang mit anderen, vor allem mit schwierigen Leuten. In der Praxis hat es das ganz schön in sich, oder? Sanftmütig zu sein, ruhig, friedlich, besonnen zu bleiben, auch dann, ja, wenn einem Unrecht angetan wird und man es wirklich mit, ja, schwierigen Leuten zu tun hat. Heute ist Palmsonntag. Und erinnert ihr euch, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist? Als sanftmütiger König, sagt die Bibel. Er war sanftmütig bis zum Schluss. Und in Matthäus 11, Vers 29 sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also das ist der Weg, den Jesus uns vorgelebt hat und den Jesus mit uns gehen will. Sanftmütig zu sein und auch barmherzig zu sein. Vers 7. Ich weiß nicht, was euch bei barmherzig so als erstes in den Sinn kommt. Mir fällt ja irgendwie immer gleich die Geschichte ein vom barmherzigen Samariter. Und ich glaube, das ist auch so ein geniales Bild dafür, ja, was in Barmherzigkeit drinsteckt. Barmherzigkeit bedeutet nämlich, sein Herz zu öffnen, die Not von anderen Menschen wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. So eine Definition von Barmherzigkeit. Und in einem Zitat heißt es, barmherzig sein ist keine Sache des Gefühls, sondern der Entschlossenheit. Also zu wissen, hey, das ist richtig, das ist der richtige Weg und entsprechend danach zu handeln. Auch Vergebung spielt hier eine Rolle. Auch Vergebung ist so, steckt in der Wortbedeutung von Barmherzigkeit mit drin. Und zu vergeben ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit. Sich dazu entscheiden, vielleicht auch völlig unabhängig von den Gefühlen, sich dazu entscheiden, jemanden zu vergeben, jemanden ja, loszulassen und mit Schuldzuweisungen aufzuhören. Und ich glaube, je mehr wir das in unserem Herzen verstanden haben, wie Gott uns gegenüber barmherzig ist und was Jesus aus Barmherzigkeit am Kreuz für uns getan hat, umso mehr können auch wir in unserem Leben, in unserem Alltag ja wirklich Barmherzigkeit leben. Also der Weg Jesu ist ein Weg der Sanftmut, der Barmherzigkeit und es geht darum, auch Frieden zu stiften. Vers 9. Jesus ist gekommen als ein Friedensfürst. Er ist gekommen, um uns Frieden zu bringen. Und unser Auftrag ist es, dass wir uns ja, in dieses Werk von Jesus mit einklinken. Um uns herum gibt es ja wirklich so viel Unfrieden. Und da müssen wir nicht erst in die Ukraine schauen oder nach Israel schauen. Das ist viel, viel näher da. So viel Unfrieden oft in den eigenen Familien, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft. Manchmal sogar in der Gemeinde. Unfrieden breitet sich so schnell aus, wo immer ja Eifersucht im Spiel ist, wo man vielleicht misstrauisch ist, wo Empfindlichkeiten irgendwie eine große Rolle spielen, wo es Missverständnisse gibt, so viele Dinge, die Unfrieden schaffen. Aber Jesus trägt uns auf, Friedensstifter zu sein, jegliche Art von Unfrieden zu stoppen und wirklich alles dafür zu geben, dass sich Frieden ausbreitet. Frieden untereinander im Zwischenmenschlichen, aber auch, dass Menschen Frieden finden mit Gott. Jesus ist dabei aber auch realistisch und ja, sagt da klar, dass es nicht immer Frieden geben wird und dass der Weg mit ihm nicht immer von ja, Frieden und Einfachheit geprägt ist. Gleich drei Verse handeln davon, dass Menschen, die sich zu Jesus bekennen, auch durchaus Verfolgung oder ja auch Widerstand erleben werden. Können wir mal noch die Verse 10 bis 12 einblenden. Und ja, es liest sich so ein bisschen merkwürdig und es fragt sich schon, ja, wie soll man glücklich zu preisen sein, wenn man verfolgt wird? Was soll daran gut sein? Und ich glaube auch, dass ja jetzt der Verfolgung an sich, dass man dann dem nichts Positives abgewinnen kann oder dass das nichts Erstrebenswertes ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, auf dem richtigen Weg zu sein. Und es gilt das Versprechen, dass Jesus sich dazustellen wird. Im ersten Moment liest sich das Ganze vielleicht wie so eine Vertröstung auf den Himmel. Aber Vers 12 heißt eigentlich wörtlich, euer Lohn ist groß in den Himmeln, also Mehrzahl, Plural. Und die Himmel, das schließt das Zukünftige mit ein, das was in Ewigkeit für uns bei Gott auf uns wartet. Aber es meint auch das Himmelsreich Gottes, das in Jesus schon jetzt angebrochen ist. Und ja, genau das hören wir ja auch immer wieder in den Berichten von verfolgten Christen, dass sie wirklich mitten in aller Bedrängnis wirklich so einen geöffneten Himmel erleben und dass sie das erleben, dass Gott richtig übernatürlich in ihrer Mitte am Werk ist. Jesus jedenfalls ist diesen Weg gegangen und er war bereit, bis zum Kreuz ja wirklich sich verspotten zu lassen, sich verfolgen zu lassen. Und ich denke, es ist sehr fair von ihm, dass er mit offenen Karten spielt und dass er nirgends verspricht, dass der Weg mit ihm einfach sein wird. Aber er macht uns Zusagen, er macht uns großartige Versprechen, denjenigen, die sich auf seine Wege einlassen. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, glücklich zu preisen sind die, die ja, standhaft und treu unterwegs sind. Denn Jesus, er wird sich auf wunderbare Weise dazustellen, er wird diesen Weg bestätigen, er wird diesen Weg segnen, er wird das belohnen. Jesus wird diesen Weg mitgehen. Wir haben es gehört im Video, das sind die Leute, bei denen Jesus zu finden ist, wo Jesus da ist mit seiner Gegenwart, wo Jesus am Wirken ist. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben bitten. Wir wollen uns jetzt gleich noch mal eine Zeit nehmen, wo wir darauf auch reagieren und das mit ins Gebet reinnehmen. Wir haben heute den Einstieg der Bergpredigt mal etwas näher so unter die Lupe genommen, gesehen, dass die Worte von Jesus sowas sind wie eine Landkarte, wie eine Wegbeschreibung, die uns den Weg zeigen zu Jesus, wie er zu finden ist und dass sie uns auch ja wirklich den Weg zeigen mit ihm, den wir gemeinsam mit ihm gehen sollen. Und die Frage ist heute, hey, wo stehst du? In welchem Punkt bist du gerade und was ist dein nächster Schritt? Was ist für dich ganz konkret dran? Und wenn du heute vielleicht hier bist und noch keine persönliche Entscheidung für Gott getroffen hast, noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast, wenn du vielleicht hier bist und wenn du ehrlich zu dir bist, irgendwie selber versuchst bisher, die Dinge irgendwie gut hinzukriegen, selber zu machen, zu versuchen, irgendwie ein guter Mensch zu sein, in der Hoffnung, dass es irgendwie schon passt und irgendwie schon ausreicht, dann sollst du das wirklich wissen. Du kannst und du musst dir den Zugang zu Gott nicht selber erarbeiten und verdienen. Das ist so eine Befreiung, wie wir das heute auch in diesem Bericht gehört haben, das wirklich im Herzen zu verstehen. Ich muss nicht mit Leistung irgendwas erreichen. Ich darf einfach kommen, wie ich bin. Und du darfst heute Morgen kommen, wie du bist. Du darfst kommen mit leeren Händen. Dieses Armsein vor Gott. Mit leeren Händen kommen und auch mit offenen Händen kommen. Und dann kannst du dich beschenken lassen von Gott, von seiner Liebe, von seiner Gnade und wirklich die Vergebung annehmen, die er dir anbietet. Er möchte dir ein reines Herz schenken und du darfst das einfach nur empfangen. Der Weg zu Jesus ist frei. Er hat mit seinem Tod am Kreuz alles aus dem Weg geräumt. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt einfach nochmal die Augen schließen. Und wer möchte, das auch in seinem Herzen heute Morgen festmachen kann. Wenn du möchtest, dann kannst du jetzt einfach dieses Gebet sprechen und sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich komme zu dir mit leeren Händen. Und vielleicht magst du deine Hände einfach öffnen, ihm hinhalten und sagen, Jesus, ich bin bereit, deine Gnade und deine Vergebung in Anspruch zu nehmen, zu empfangen. Du darfst beten, dass Jesus dich reinwäscht von aller Schuld. Und wir haben die Zusage und die Verheißung, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Und das möchte ich dir zusprechen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das darfst du wirklich glauben und empfangen. Und ich möchte uns alle auch segnen für den Weg mit Jesus. Denn Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen. Und Nachfolge ist etwas sehr Aktives. Es geht nicht darum, nur Jesus zu finden und sich dann irgendwie zur Ruhe zu setzen, sich darauf auszuruhen, sondern es geht wirklich darum, mit Jesus zu leben, mit Jesus voranzugehen, den Weg zu gehen, den er uns vorgelebt hat und ja damit auch unser Umfeld zu verändern. Und Jesus, ich bete hier, dass wir alle miteinander wirklich Menschen sind, die auf deinen Wegen unterwegs sind. Dass wir deinen Weg gehen, den du uns vorgelebt hast und dass wir Segensspuren hinterlassen. Ich bete, dass wir sanftmütige Menschen sind, mehr und mehr wirklich Sanftmut leben. Dass wir barmherzige Menschen sind. Dass wir Menschen sind, die Frieden stiften. Bitte zeig du uns immer wieder auch, wie wir das ganz konkret in unserem Alltag leben können. In der Familie, in der Schule, auf der Arbeit, in unserer Nachbarschaft, da wo wir sind. Auch und gerade auch gegenüber den Menschen, die uns anstrengen, die vielleicht schwierig für uns sind, Herr. Dass wir da nicht menschlich ticken und menschliche Wege gehen, sondern mit deiner Kraft und Hilfe wirklich den Weg gehen, den du uns vorgelebt hast, zu dem du uns auch herausrufst. Ja, Gott, hilf uns wirklich standhaft zu sein, kompromisslos für dich zu leben, dir treu zu sein, auch dann, wenn es unbequem wird. Hilf uns wirklich die Bereitschaft zu haben, unseren Glauben uns auch etwas kosten zu lassen, weil es echt das Kostbarste ist, mit dir unterwegs zu sein. Ja, Jesus, wir wollen nicht irgendwo einfach stehen bleiben, sondern wirklich mit dir unterwegs sein, dir nachfolgen und ja, durch unsere Nachfolge echt was verändern und was bewegen in dieser Welt. Das möchte ich wirklich aussprechen hier bei jedem Einzelnen, dass Menschen durch unser Leben dich erkennen, dass Menschen durch unser Leben mit dir in Berührung kommen, weil du mit uns bist, weil du durch uns wirkst. Ja, dir sei alle Ehre, Jesus. Danke für diesen guten Weg, den du mit uns gehen willst. Wir ehren dich, Jesus. Wir lieben dich. Amen. Amen. Ja, lass uns mit dem nächsten Lied auch Jesus darauf nochmal eine Antwort geben.